Ja, guten Morgen. Ich werde vielleicht tatsächlich was zur Liebe sagen, wie es der Klaus-Dieter angekündigt hat. Also insofern stehe ich jetzt schon in der Pflicht nach der Ankündigung. Ich werde aber vor allem, wie ich das eigentlich immer mache, wenn ich hier vorne stehe, einen Bibeltext auslegen. Dass der heute über Liebe geht, das stimmt so, ja. Der Text stammt aus dem ersten Johannesbrief. Also ist der Text, der in der Perikope, ich glaube, es ist die Perikope der evangelischen Kirche, für den Sonntag vorgesehen ist. Und vielleicht geht es euch so wie mir. Der erste Johannesbrief, das ist einer, den findet man mehr so hinten. Also das ist der, wo man immer so ein bisschen suchen muss, weil man auch leicht dran vorbeiblättert. Der kommt so kurz vor der Offenbarung noch. Also wenn jetzt einer sucht, geht in Richtung Offenbarung und da kommt er dann irgendwie kurz vorher. Weil man ihn vielleicht auch nicht so häufig liest, also ich mindestens, vielleicht lest ihr ihn ja viel häufiger wie ich, aber ich habe ihn nicht so häufig gelesen, erlaube ich mir jetzt doch ein paar, ich sag's mal hochtrabend, bibelkundliche Vorbemerkungen. Bei Briefen ist ja eine der Fragen, um die es immer geht, wer hat denn eigentlich geschrieben und warum? Und manchmal ist es ja bei Briefen so, wie wenn ich bei der Arbeit sitze und mein Kollege gegenüber telefoniert und man wird ein bisschen unfreiwillig Zeuge eines Telefongespräches. Man hört immer nur die eine Seite und wenn man sich dann nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren kann, weil es vielleicht manchmal laut oder auch ein bisschen emotional wird, das Gespräch, dann kann man mit der Zeit so rauskriegen, um was es denn eigentlich gehen könnte. Also in den Gesprächssätzen, die der Kollege sagt, die Antwort versteht man nicht, dann sagt wieder der Kollege was und so geht es weiter. Man kann sich dann mit der Zeit zusammenreimen, um was es vielleicht gegangen sein könnte. Manchmal auch nicht. Und so ähnlich ist es auch mit Briefen. Man hat sozusagen immer die eine Seite, aber man weiß eigentlich nicht, an wen der gerichtet war manchmal und wie die Situation war. Modern können wir auch sagen, es ist wie beim Chat, also wer das mit dem Telefongespräch nicht versteht, das ist wie mit dem Chat, wo man nur die Seite von dem einen hat, also nur die Einträge von einem Teilnehmer hat und von dem anderen fehlt. Und es ist auch so, wenn man nun mein Umfeld kennt, also ich bin Markus Greiner und aus dem Telefongespräch dann, ich arbeite bei einer bestimmten Firma, ich habe eine bestimmte Frau, wenn jemand weiß, dass ich Kinder hatte, wenn jemand weiß, dass ich zu einer Gemeinde gehe, wenn jemand weiß, dass ich vielleicht Saxophon als Hobby habe, dann kann man sich natürlich aus so einem Telefongespräch umso mehr rausreimen und sagen, naja, es könnte darum gegangen sein, der hat über Musik gesprochen, vielleicht hat er mit seinem Musiklehrer gesprochen oder es ist sehr emotional geworden, er hat vielleicht mit seiner Frau gesprochen oder so. Könnte man sich dann aus so einem Gespräch rausreimen. Und ähnlich ist es bei so einem Brief auch. Man hat so einen Brief da liegen, das ist sozusagen die eine Seite und muss sich dann überlegen, na, was könnte jetzt die Situation gewesen sein eigentlich, wo der Brief reingesprochen worden ist. Deshalb ein paar Dinge zum Johannesbrief. Er fängt an mit ein bisschen philosophisch. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Davon reden wir. Also ein bisschen irgendwie mit einem philosophischen Touch. Erinnert auch ein bisschen an einen anderen Text, der unter dem Namen Johannes verbreitet wird, nämlich das Johannesevangelium. Das fängt ähnlich an. Am Anfang war das Wort. Das ist, also insofern kann man schon auf die Idee kommen, die haben irgendwie was miteinander zu tun. Vielleicht ist es auch der gleiche, der geschrieben hat. Also ein bisschen philosophisch zu anfangen. Und man vermutet daraus, es war eine Auseinandersetzung mit Leuten, die irgendwie philosophische Ideen hatten. Also die auch in die Gemeinde reingetragen haben und eine bestimmte philosophische Vorstellungen hatten. Deshalb versucht Johannes auch auf ihre Sprache einzugehen, indem er mit diesem Brief. Es gibt auch so weitere Gegensatzpaare, die auch irgendwie auf Philosophien schließen lassen oder dass es in einer Auseinandersetzung mit Philosophien geschrieben ist. Also es geht stark um Licht und Finsternis in dem Brief am Anfang. Es geht um Wahrheit und Lüge. Das sind so die philosophischen Begriffe, mit denen da agiert wird. Und es geht darum, dass Johannes immer wieder betont, dass Jesus in die Welt gekommen ist, tatsächlich als Mensch in die Welt gekommen ist und dass Jesus unsere Verfehlungen und unsere Schuld vergibt und sein Blut reinigt von aller Schuld. Also das wird mehrfach immer, wenn er so einen philosophischen Begriff aufnimmt, dann wird es wieder angehängt, dass das so sei. Also der Brief lebt auch von vielen Wiederholungen, die immer wieder am Anfang gemacht werden. Er wiederholt eigentlich in anderen Worten immer wieder dasselbe eben, dass Jesus unsere Verfehlungen und Schuld vergibt, dass sein Blut reinigt von aller Schuld. Und ein Thema, das er auch dann immer wieder an diese philosophischen Begriffe anhängt, ist, Glaube hat mit Handeln zu tun. Das hatte Klaus Sieder vorher auch schon gesagt. Insofern sind es immerhin schon zwei, die es heute sagen. Und ganz konkret das Handeln in der Gemeinschaft untereinander. Also dass sich Glaube konkretisiert in der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Also deshalb ist die Vermutung, der Brief ist in der Auseinandersetzung mit einer philosophischen Richtung entstanden. Und jetzt hat man das Umfeld so ein bisschen abgetastet. Was könnten denn für philosophische Richtungen damals gewesen sein? Eine philosophische Richtung, die sagt, eigentlich ist nur der Geist wichtig. Und Glaube spielt sich im Geist ab, also irgendwie im Geist, vielleicht auch noch im Gedanklichen, aber konkretes Handeln ist eigentlich nicht so wichtig. Und was ich tue, ist auch nicht wichtig, sondern wichtig ist, dass ich sozusagen mein Geist irgendwie richtig erfüllt ist und Gott ist eigentlich Geist und hat eigentlich mit dem konkreten Handeln nichts zu tun. Und deshalb wohl die ständige Wiederholung auch. Es geht eben doch ums Handeln. Es geht eben doch darum, dass Jesus konkret gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass es darum geht, auch Gemeinschaft untereinander zu haben. Interessant daran finde ich, dass der Brief ist ja geschrieben, also nehmen wir mal an, jetzt, dass das tatsächlich von Johannes ist, dann ist er noch ein relativ frühes Dokument, weil der Johannes hatte Jesus persönlich eigentlich noch gekannt. Also das ist relativ früh schon. Interessant ist, dass es schon relativ früh Auseinandersetzungen gibt. Wer ist eigentlich Jesus? Und was hat eigentlich sein Tod für eine Bedeutung? Ich hätte immer gedacht, naja, ist eher sowas Modernes. Also das haben die Theologen erfunden im 19., 20. Jahrhundert, dass man über Jesus streiten muss und wie seine Bedeutung ist und was er eigentlich für uns getan hat und ob er für uns gestorben ist. Und was es bedeutet, dass er überhaupt in der Welt war und diese ganzen Fragen, dass das offensichtlich gar nicht so modern ist, sondern dass das relativ früh schon in der Christenheit angefangen hat, dass man sich darüber auseinandergesetzt hat, ob Jesus für unsere Schuld gestorben ist oder nicht. Und es ist auch eine Frage von damals bis heute geblieben, was bedeutet es eigentlich für unsere Lebensgestaltung? Hat es überhaupt eine Bedeutung für unsere konkrete Lebensgestaltung? Oder ist es alles irgendwie nur was Geistliches, was Gedankliches und auf der anderen Seite ist unser Leben, was eigentlich mit dem gar nicht viel zu tun hat? Ist ja vielleicht bis heute auch eine Gefahr, dass man versucht, das Verständnis von Gott so einzurichten, dass es irgendwie zu unserem Handeln passt und nicht versucht, das Handeln so einzurichten, dass es vielleicht zu dem passt, was Gott von uns möchte. Vielleicht war das damals auch schon in der Gemeinde die Auseinandersetzung, dass Leute gesagt haben, eigentlich würde ich ganz gern so handeln, versuchen wir doch das sozusagen mal, das Wort Gottes so hinzubiegen, dass es zu meinem Handeln passt. Das kann ja auch ein Ansatz sein. Und in diesem allem drin steht sozusagen der Text, über den ich heute predigen möchte. Es ist, wer es mitlesen möchte, 1. Johannes 4, 7 bis 12. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Also es ist tatsächlich so, der Verfasser verhandelt den Begriff Liebe. Also er kommt jetzt sozusagen bei seinen Begrifflichkeiten, ich sagte ja schon Licht, Finsternis, Lüge, Wahrheit, kommt jetzt sozusagen zum Thema Liebe. Und er ist da relativ radikal. Also Vers 7, wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist ziemlich schwarz-weiß und ziemlich wenig Grau dazwischen. Also entweder man liebt und man hat was mit Gott zu tun, man kennt Gott, oder man liebt nicht, dann kennt man Gott auch nicht. Passt sozusagen in das, was vorher in dem Brief schon gelaufen ist, nämlich dass es schon ziemlich schwarz-weiß erstmal ist. Also man lebt entweder im Licht oder man lebt in der Finsternis, man lebt in der Lüge oder man lebt in der Wahrheit. Und bei Johannes gibt es da wenig dazwischen, wenig Grautöne. Der erste Gedanke ist, Liebe kommt von Gott. Wir Menschen sind, und das ist völlig unabhängig davon, ob wir Christen sind oder nicht, glaube ich, wir Menschen sind auf Liebe angewiesen. Wir alle haben Sehnsucht nach Liebe. Also nach Kommunikation, und zwar nach positiver Kommunikation. Und Gott ist Liebe, sagt Johannes, und der Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und ich denke, dass deshalb in jedem von uns Sehnsucht nach Liebe angelegt ist. Dass wir geschaffen sind zu lieben und geliebt zu werden. Dass wir Zuwendung, Bestätigung, Geborgenheit, Freude, dass wir das brauchen und dass das vielleicht auch andere brauchen und gerade durch uns brauchen. Das ist etwas, was vielleicht was drinsteckt darin, dass wir eben Bilder Gottes sind. Dass wir auch Zuspruch geben, Geborgenheit geben, anderen gute Gefühle geben. Das gehört von Anfang an dazu, zum Menschsein und zu dem, dass wir ein Ebenbild Gottes sind. Wenn Menschen lieben, dann ist Gott immer mit im Spiel, weil wir geschaffen sind, Gutes zu tun und Gutes zu empfangen. Jetzt sagt Johannes einfach so radikal, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Und dann, wie ich sagte, wird es ziemlich schwarz-weiß. Und vielleicht hat auch Johannes, als er diese Sätze dahingeschrieben hat, nochmal durchgeatmet. Hat gesagt, das war jetzt doch sehr schwarz-weiß, wie ich das denen hingehauen habe. Entweder ihr seid von Gott und liebt, oder ihr liebt nicht und dann seid ihr auch nicht von Gott. Ist vielleicht doch eine sehr harte Forderung einfach so in den Raum gestellt in dem Brief. Und deshalb beschäftigt er sich nochmal mit der Frage, wie sieht eigentlich Gottes Liebe aus? Also er nimmt nochmal den Blick weg von dieser Forderung und wendet sich nochmal Gottes Liebe zu und wie die eigentlich aussieht und was sie eigentlich ausmacht. Was macht Gottes Liebe aus? Der erste Gedanke ist, er sandte seinen einzigen Sohn in die Welt. Wenn er Luther liest, dann ist der eingeborene Sohn. Oder manche Übersetzer versuchen sich auch mit der Formulierung, der einzig geborene Sohn. Auch das erinnert an eine andere Stelle, die man auch vom Johannesevangelium kennt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also auch da nochmal gedanklich und vielleicht fast bis in Formulierungen hinein dasselbe. Also Gottes Liebe macht aus, dass er etwas hergibt, was ihm wertvoll ist. Auf das einzige Kind, das man hat, also den einzig geborenen Sohn, damals war ein Sohn auch in der Wertigkeit wahrscheinlich noch was Höheres, den einzigen Sohn, auf den passt man auf. Und was macht Gott? Er gibt ihn bewusst her. Sandte ihn, also er schickt ihn auch noch bewusst weg. Und dann in die Welt. Also nicht irgendwie in sichere Gefilde, wo man sagen könnte, naja, da lernt er jetzt noch was dazu und da baut man noch was auf. Also so wie man heute seine Kinder in die Welt schickt und sagt, guckt euch mal die Welt an, Island oder so, wie meine Tochter jetzt gerade, dann kommt er mit neuen Erfahrungen zurück, sondern er schickt ihn in die Welt. Also er bringt ihn sozusagen vorsätzlich in Gefahr. Es ist ja nicht so, dass Gott nicht wüsste, was unter den Menschen so passieren kann. Er kennt ja eine Geschichte mit Mord und Totschlag und allem, was dazugehört. Und er schickt ja nicht nur ein Kind, sondern er schickt ja einen Teil von sich selbst. Er begibt sich selber hinein und gibt Macht auf, gibt Distanz auf, lässt sich herab und dann wissen wir alles, wie anfängt Weihnachten in der Krippe. Also er fängt wirklich klein an als Mensch, begibt sich mitten in die Welt hinein unter Menschen. Völlig gefährlich, völlig mit Risiko und wir wissen ja auch am Ende, ist es erstmal tödlich ausgegangen für ihn. Und warum tut er das? Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das ist der Grund. Also Gott will offensichtlich, Gott geht um uns. Gott möchte, dass wir aufblühen, dass wir wachsen. Neues Leben hat ja immer irgendwas zu tun mit das, was wächst, das, was aufblüht. Darum geht's Gott. Jesus sagt mal über sich und über seine Sendung, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und volle Genüge. Oder wie es neuere Übersetzungen schreiben, Leben und zwar Leben im Überfluss. Also Gott kommt sozusagen, um uns zum Blühen zu bringen, zum Wachsen zu bringen. Wer hat angefangen, ist ja oft die Frage, wenn sich Kinder streiten. Das ist ja eine der Fragen, wer hat angefangen. Diese Frage wird hier auch verhandelt. Wer hat angefangen mit der Liebe? Gott, sagt Johannes, hat angefangen mit der Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Das ist erstmal ohne Voraussetzungen, bedingungslos. Er hat einfach angefangen. Das ist auch weit davon weg, dass Gott erstmal erwartet, dass wir einen Anspruch erfüllen. Und dann gehe ich einen Gedanken weiter. Ich habe dann auch tatsächlich in den Text reingeguckt, weil der ist für den heutigen Tag das Evangelium, der barmherzige Samariter. Und da ist das schon interessant, bei den ersten beiden heißt in der Originalfassung und nicht in der Extended Version, wie sie heute der Klaus Dieter geboten hat, in der Originalfassung heißt, er sah über die ersten beiden, er sah ihn und ließ ihn liegen. Und was war jetzt der Unterschied zu dem, der ihn dann am Ende auf seinen Esel gesetzt hat und ins Gasthaus gebracht hat, damit er versorgt wird? Der sah ihn auch und dann heißt es über ihn und hatte Mitleid. Ich glaube, dass das auch zu Gottes Liebe dazugehört, dass er Mitleid hatte mit uns. Oder wie in Luther, wer Luther liest, da steht, es jammerte ihn. Und auch bei Jesus selbst sieht man das, dass mindestens in einer Situation es damit beginnt, dass er Mitleid hat. Es gibt die Geschichte ganz am Anfang vom Markus-Evangelium, die beeindruckt mich auch immer, weil da heißt es über Jesus, also da wirft sich ein Aussätziger in Staub und ich weiß nicht, wie er aussah, es wird nicht genau beschrieben. Hat er vereiterte Hände gehabt, waren die Hände schon klumpen, hat er nur einen Ausschlag gehabt, was auch immer. Es war klar, dass er eine schlimme Krankheit hatte und dass er irgendwie zu denen gehört hat, die man besser nicht anfasst. Und da beginnt es auch, als Jesus ihn anzieht, da im Staub liegen sieht, sagt, wird über ihn gesagt, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Streckte die Hand aus, also dann ist wie beim barmherzigen Samariter. Alles beginnt mit Mitleid und dann geht Jesus in Aktion, er streckte die Hand aus Und in diesem Moment stelle ich mir vor, dass das die Leute drumherum gesagt haben, er wird doch nicht. Er wird, das weiß doch jeder. Also jetzt bitte nicht noch den Mann. Und Jesus tut's und berührte ihn. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und dann fasste ihn an. Höchstes Risiko. Da könnte man angesteckt werden, da könnte alles Mögliche dabei passieren. Da könnte einem anschließend selber die Hand abfallen, wenn man die entsprechenden, ich glaube, sind Viren kriegt. Dann könnte das ganz übel enden. Aber Jesus hatte Mitleid mit ihm, so fing es an, streckte die Hand aus und berührte ihn. Und ich glaube, das ist der Anfang von Gottes Liebe. Er hat Mitleid, Mitleid mit uns. Und er zieht dieses Mitleid konsequent durch. Er leidet tatsächlich mit und an dieser Welt, er lässt sich anrühren, wir sind ihm nicht gleichgültig. Und er leidet mit bis zum bitteren Ende unter den Menschen und als Zeichen und als Ausdruck seiner Liebe. Er hat Mitleid mit uns und bezahlt einen Preis dafür. Und jetzt nimmt sozusagen Johannes den Gedanken nochmal wieder auf und sagt, Leute, wenn das so ist, wenn Gott euch so liebt, na dann, wenn er das anschaut, dann müsst ihr doch eigentlich auch alle anderen lieb haben. Dann schaut euch das an, lasst euch davon berühren, wie Gott euch liebt und dann liebt die anderen. Niemand hat Gott je gesehen, sagt Johannes. Sichtbar wird er daran, an dem, wie wir miteinander umgehen, anscheinend. An dem, wie die miteinander umgehen, die zu Gott gehören. Das ist sozusagen sogar das Ziel, das Gott erreichen will nach diesem Text. Oder eines der Ziele, die Gott mit uns erreichen will. Dass man an unserer Liebe, an dem, wie wir miteinander umgehen, sieht, wie Gott ist. Man sieht uns als Christen, man sieht uns als Gemeinde und dann sieht man Gottes Liebe. Ich komme zum Schluss. Ich habe den Text gelesen. Zum ersten Mal, als ich mich vorbereitet habe. Also. Und in dem Text kommt in 7 Versen 15 Mal das Wort Liebe vor. Und dann dachte ich mir, nee, darüber kannst du nicht predigen, du nicht. Du suchst du besser einen anderen Text und predigst am Sonntag darüber. Weil ich auch eine riesen Distanz gefühlt habe zu dem, wie Johannes das sozusagen schwarz-weiß darstellt, sagt, entweder du liebst oder du liebst nicht und wenn du nicht liebst, dann bist du nicht von Gott und wenn du liebst, dann bist du von Gott. Und wahrscheinlich hat es Johannes auch gespürt, dass er selber vielleicht und auch in die Situation, in die er hineinspricht, dass er eigentlich, zum einen natürlich ist es so radikal, zum anderen hat er gesagt, es beginnt aber damit, schaut auf Gott, schaut auf Gottes Liebe, wie er war. Lasst euch davon berühren und dann nehmt es in eurem Leben mit und lebt es. Ohne Angst. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, Druck zu machen. Es geht darum, auf Jesus zu gucken, das zu lernen. Auf Jesus zu gucken, auf Gott zu gucken. Wie hat er uns geliebt? Und dann sozusagen von daher auch in unserem Leben die anderen zu lieben. Das wünsche ich uns, dass wir das schaffen. Dass wir das können. Auf Jesus gucken, uns berühren lassen und dann handeln. Amen.